Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Analogien, Bilder, Symbole, biblische Texte verstehen. Biblische Prophetie ist voller Bilder und Symbole. Doch um sie wirklich zu verstehen, müssen wir sie im biblischen Kontext deuten. Ein Schlüssel dazu liegt im Alten Testament, insbesondere in der Genesis. In den kommenden Wochen tauchen wir tief in die Welt der Prophetie ein, entschlüsseln zentrale Aspekte und sprechen über die Bedeutung eines klaren Verständnisses. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Freunde Bunkhofens, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir gemeinsam hier in dieser Runde über die Bibel nachdenken. Zu meiner Linken habe ich Jürgen und Heinz, rechts Christopher, und ich lade euch ein, dass wir zu Beginn ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, wir wollen dein Wort verstehen. Wir wollen verstehen, wie Prophetie funktioniert. Wir wollen verstehen, wie die großen Zusammenhänge funktionieren. Und wir sehen, dass wir dich brauchen und deinen Heiligen Geist brauchen. Und wir wollen dich darum bitten, dass du uns jetzt segnest in dieser Runde, wenn wir über all diese Dinge nachdenken. Ich möchte dir auch dafür danken, dass du mit uns sein wirst. Amen.
Amen. Amen.
Wir haben heute eine spannende Überschrift. Basis Genesis. Genesis, das ist das erste Buch Mose. Das erste Buch Mose ist grundlegend, damit wir die Bibel verstehen können. Der Lektionsschreiber sagt gleich am Anfang, wenn ich die Offenbarung verstehen will, sogar da brauche ich das erste Buch Mose. Und ich will euch gleich eine erste Frage stellen. Wenn ihr jetzt an das erste Buch Mose denkt, an Geschichten, an einzelne Texte aus dem ersten Buch Mose, was fällt euch da ein? Findet irgendwo eine Anwendung oder einen Rückgriff auf dieses erste Buch Mose im Neuen Testament, nicht nur in der Offenbarung? Zählen wir einfach ein paar Dinge auf.
1. Mose 1,1, Johannes 1,1, im Anfang.
Am Anfang, im Anfang, genau. Also diese Formulierung ist offensichtlich nicht zufällig getroffen.
Oder Paulus macht immer wieder Rückgriffe auf Genesis, wenn er zum Beispiel bezieht, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und das dann auf Jesus und die Gemeinde anwendet im Epheserbrief.
Also da wird zitiert aus dem ersten Buch Mose, sogar aus dem ersten Kapitel. Ja.
Mir fällt da die Geschichte von Noah ein, die dann im ersten von 1. Petrus aufgegriffen wird und auf die Taufe verwendet wird. So wie sie durchs Wasser gerettet wurden bei Noah, wird die Taufe dich retten.
Also sogar Jesus in der Endzeitrede nimmt Bezug auf die Zeit von Noah.
Ja. Ja. 1. Mose 28, die Stufen, die von vom Kopf des Jakob bis in den Himmel reichen und Jesus dann sagt in Johannes 1,
ganz am Ende des Kapitels.
Er ist derjenige, der vom Himmel bis zur Erde reicht.
Ja. Das Lamm, die ganzen ersten Opfer und das findest du dann in den Evangelien.
Oder immer vor Abrahams Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wird.
Also ein Lieblingsthema von Paulus. Ja. Also Paulus und Abraham, die vertragen sich gut.
Ja, wenn wir auch an Jakob denken und überhaupt die ganze Idee, dann seine Familie, die zwölf Söhne dann, wenn wir an die Frau denken, in Offenbarung 12, ja, mit Sonne, Mond, 12 Sterne, Israel, ja, die Gemeinde, das Volk Gottes, das sind so Echos, die da in die Offenbarung dann rüber längen.
Allein die Zahl 12 ist schon spannend. Genau. Ne? 12 Söhne, 12 Apostel, 12 in der Offenbarung, eine Zahl, die dauernd irgendwo vorkommt.
Wenn du sagst Echo, wenn wir lesen, wie die neue Erde sein wird, werden wir unwillkürlich an einigen Stellen an die Schöpfungsgeschichte erinnert, wo Sachen gesagt werden, über wie die Welt dann aussehen wird und auch wie sie nicht aussehen wird und so weiter.
Also wenn ich die Schöpfung betrachte in den ersten 2, 3 Kapiteln der Bibel und dann die Schöpfung, die Neuschöpfung am Ende der Offenbarung, da sehe ich, da gibt es Parallelen.
Ja, ich finde, das fängt ja schon beim ersten Vers an, bei 1. Mose, mit Schöpfergott. Das ist doch das Echo per se, das sich durch die ganze Bibel zieht. Der Schöpfergott.
Wenn wir noch ein bisschen prophetisch bleiben, der Turmbau zu Babel, der Turm, der bis zum Himmel reicht, und in Offenbarung 18, die Sünden Babylons reichen bis zum Himmel.
Babylon und Babylon, da und dort. Ja. Babylon könnte man jetzt mit der Sprachenverwirrung auch mit Apostelgeschichte 2 vergleichen, ja, wo jetzt ein Sprachenwunder ins Gegenstück sozusagen passiert, damit man Sprache wieder versteht. Ne? Okay, also wir sind uns einig, das erste Buch Mose findet Resonanz in der ganzen Bibel, speziell im Neuen Testament, bis hin auf viele Beispiele in der Offenbarung. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen ein paar Dinge anschauen. Der Schreiber der Lektion stellt da jetzt eine spannende These auf. Er sagt, das Prinzip, so eine These, ja, Prinzip der ersten Erwähnung. Und ich möchte euch bitten, dass wir da zwei Texte aufschlagen. Jesaja Kapitel 40, die Verse 7 und 8. Lieber Christopher, würdest du dann das lesen? Und dann lesen wir gleich dazu auch Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Fangen wir mit dem ersten Text an.
Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht, wahrhaftig. Das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit.
Der Schwerpunkt liegt jetzt auf diesem letzten Gedanken, das Wort des Herrn. Ja. Bitte.
Jesus Christus ist dasselbe gestern und heute und in Ewigkeit.
Wenn wir diese zwei Texte jetzt ein bisschen vergleichen, was sagen Sie uns über Gott?
Das ist immer dasselbe.
Beständigkeit, ja, immer der gleiche. Was sagt uns das über das Wort Gottes?
Es bleibt immer das Gleiche.
Das ist genauso wie Gott, das kommt von ihm, das ist also mit den gleichen Attributen zu versehen. Was sagt uns das jetzt über Auslegungsprinzipien? Sind die auch so unveränderlich wie Gott selbst und wie sein Wort? Oder musste ein Daniel anders interpretieren als ein Johannes oder Ellen White oder wer auch immer? Ja. Denkt ihr, sind diese Auslegungsprinzipien genauso unveränderlich?
Ja, wenn die Prinzipien aus dem Wort Gottes kommen, dann sollen sie folgerichtig angewendet werden. Die Unveränderlichkeit des Prinzips ist für das Prinzip an sich gegeben, aber das bedeutet nicht, dass immer dasselbe Prinzip angewendet werden muss. Also das wäre ja dann fatal. Ich gebe nur ein Beispiel. Nimm den Begriff des Gesetzes. Ja, das Gesetz, wenn das dann im Neuen Testament erwähnt wird, zum Beispiel beim Apostel Paulus, das kann viel bedeuten. Das können die fünf Bücher Moses sein, das können die zehn Gebote sein, das kann
das ganze Alte Testament sein,
das können die Opfergesetze sein.
Das Zeremonialgesetz.
Das weiß ich nur aus dem Zusammenhang. Und deshalb, ja, das Prinzip ist schon richtig, das ist unwandelbar, dass wir eben nach einem Prinzip vorgehen. Aber es könnte sein, dass Zusammenhänge, und das wäre vielleicht auch das wichtigste Prinzip, der Zusammenhang entscheidet, wie du momentan vorgehen musst.
Und dazu kommt ja, das Wort Gottes ist zwar ewig, es ist trotzdem verschiedenen Menschen anvertraut, die mit verschiedenen Persönlichkeiten, in verschiedenen Situationen, verschiedene Sprachen, verschiedenen Stilistiken, in verschiedenen Genres geschrieben haben. Das heißt, natürlich brauche ich zur Auslegung eines Psalmes ein paar andere Handwerkszeuge sozusagen, als jetzt vielleicht für die Evangelien oder so. Aber es ist immer dasselbe Wort Gottes. Und das ist ja ganz, das liegt in der Natur der Sache, dass man jetzt nicht einfach so zwei, drei Handwerkzeuge hat, mit denen man alles jetzt einfach machen kann. Sondern man muss auch auf den Text wahrnehmen, wie er ist. Ja, das Wort Gottes zeigt sich halt mal in Liedern und mal in Gesetzen und mal in Geschichten und mal in Prophezeiungen.
Der Autor schreibt da, ich lese da einen Satz vor, beim Studium der Prophetie ist es daher sinnvoll, ein gutes Verständnis des ersten Buches Mose zu entwickeln. Ich stimme dem natürlich ganz zu.
Ganz klar, ja.
Wie würdet ihr das jetzt gewichten? Wie wichtig ist das erste Buch Mose, um Prophetie zu verstehen, im Vergleich zu anderen Schritten, methodischen, exegetischen Schritten, anderen Bibelbüchern? Welchen Stellenwert hat dieses erste Buch Mose für Prophetie?
Ja, das erste Buch Mose gibt uns eine Grundlage in dem Sinn, dass es uns erklärt, wie alles gemeint war, siehe Schöpfung, siehe Schaffung des Menschen, siehe Paradies und wie es dann leider kam, Sündenfall und die daraus folgenden Dinge und was Gott dann tut, von Anfang an nicht, verheißt er den Messias, damit er diese Schlappe, die die Sünde uns beigebracht hat, wieder wegmacht und dass er zu seinem ursprünglichen Plan wieder zurückkommt. Wenn man das verstanden hat, dann deutet man ja alles, was man liest, entlang dieser Geschichte. Und das ist schon wichtig, dass man das versteht. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Punkt käme und sage, erstes Buch Mose ist nicht wörtlich zu nehmen,
im Legende und so weiter,
dann komme ich ja auf ganz andere Inhalte. Und dann verstehe ich auch nicht, wie der Rest der Bibel darauf reagiert.
Ja, vor allem denke ich mir, wenn du nicht weißt, wie Gott es eigentlich geplant gehabt hätte und vorgesehen hätte, wie das ideal sein sollte, woher soll ich dann wissen, was eigentlich, was wir anstreben sollen? Oder dann hängst du so in der Luft. Sehen wir doch heute auch, wo jetzt schon versucht wird, Homosexualität mit der Bibel zu erklären. Und wenn du aber in 1. Mose schaust, Mann und Frau. Oder Schöpfung, Evolution und so weiter. Du hängst dann halt ziemlich in der Luft, wenn du nicht irgendeine Basis hast, auf die du zurückgreifen kannst.
Und wir haben das Beispiel von Jesus, der um quasi die Prophezeiungen, die ihn betrafen, direkt bei Mose angefangen hat, um das zu erklären. Ja, also er fing bei Mose an. Also, und das, glaube ich, hat nicht nur damit zu tun, dass wir bei jedem Bibelstudium, wir machen das ja sogar, dass wir, egal bei Sabbat, Zustand der Toten, wir fangen in unseren Bibelstunden gerne in 1. Mose an. Das hat ja auch ein System. Aber es hat auch grundsätzlich was mit der Einstellung zu tun, Dinge systematisch zu studieren. Dass wir Daniel halt auch in Daniel 1 und 2 anfangen und nicht gleich irgendwo weiter hinten oder auch die Offenbarung. Dann auch systematisch lesen. Also ich glaube, das ist so auch ein grundsätzlicher, eine Einstellung, dass ich nicht einfach nur so hier und da was nehme, was mir gerade gefällt, sondern auch biblische Prophetie nur verstehe, wenn ich mit einer gewissen Systematik an die Bibel rangehe. Und deswegen natürlich 1. Mose, weil alles andere bezieht sich darauf zurück.
Ich glaube, er hat schon recht mit seiner Überschrift. Ja. Das erste Buch Mose, das ist so ein bisschen eine Basis, um die ganze Bibel verstehen zu können und auch schlussendlich die Offenbarung und die Prophetie verstehen zu können. Ohne erstes Buch Mose hätten wir keinen Kontext. Das wäre alles nicht mehr greifbar. Ich schlage vor, schauen wir ins Alte Testament, 1. Mose Kapitel 22 und schauen wir uns da eine spannende Geschichte an. Wir kennen sie gut und ich schlage trotzdem vor, dass wir uns da die ersten 13 Verse gleich durchlesen. Abraham und Isaak. 1. Mose 22, 1 bis 13. Und lieber Heinz, würdest du uns das lesen? Aber ich will uns vorher noch eine Aufgabe mitgeben. Ja? Lesen wir das jetzt einmal von dem Gesichtspunkt, was macht der Schreiber Mose hier stilistisch, um die Geschichte spannend für uns zu machen? Ja? Also wie arbeitet er? Wie arbeitet er als Literat sozusagen? Heinz, wärst du so lieb, uns das alles vorzulesen?
Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und er sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham des Morgens früh auf und gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Und er sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater! Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie kamen an die Stätte, da ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham daselbst einen Altar, legte das Holz darauf, band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel zu und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hangen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt.
Danke. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren habe ich einem jungen Ehepaar Bibelstunden gegeben und auf meinen Rat hin haben sie einmal das Neue Testament durchgelesen und ohne es mir zu sagen, waren sie damit fertig und haben im Alten Testament begonnen zu lesen. Und dann komme ich wieder zur Bibelstunde, es war immer ein Montagabend, und dann sagen sie zu mir: Wir haben da 1. Mose 22 gelesen. Und sie war sehr belesen. Sie hat gesagt: Wir haben noch nie in unserem Leben etwas so Spannendes gelesen wie diese Geschichte. Ich musste innerlich schmunzeln, weil ich habe das von Kind auf gekannt. Aber sie haben das erste Mal in ihrem Leben gelesen und haben gesagt, das war eine spannende Geschichte. Was macht also Mose als Schreiber, damit die Geschichte spannend ist?
Also was mir auffällt, ist, dass immer dieses Opfer. Anfang gleich, opfere deinen Sohn. Dann kommt Isaac und sagt, wo ist das Opfer? Dann siehst du, wie Abraham bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Und zwischendrin hast du immer wieder Geschichte, aber immer wieder so, es wird ein Opfer geben, es wird ein Opfer geben. Und du wartest irgendwie nur, was passiert jetzt? Tötet er jetzt wirklich seinen Sohn? Schlachtet er jetzt wirklich seinen Sohn? Auf Gottes Befehl hin.
Also die Geschichte ist spannend aufgebaut, ja.
Ja, du hast ein interessantes Spiel mit der erzählten Zeit. Ja, es gibt so Momente, wo er dann einfach 3 Tage überspringt. Da springt er plötzlich und dann, als es dann ernst wird, da hast du das Gefühl, wer so jedes einzelne Teil nochmal erwähnt. Ja, so. Und er kommt dann an den Ort und dann baut er einen Altar und er schichtet das Holz und er bindet seinen Sohn und er legt ihn auf den Altar, auf das Holz, er streckt seine Hand, wirklich so quasi fast in Zeitlupe, diesen Moment so, da immer näher dran kommst, jetzt wird er gleich los. Und dann kommt es.
Also mir ist noch was aufgefallen. 2-mal steht er und die beiden gingen miteinander.
Ist mir auch
klar. Das ist ja die Geschichte, ne? Ja. Und trotzdem steht es 2-mal drinnen. Als ob er noch einmal Zeit gewinnen wollte und um die Spannung noch einmal zu erhöhen.
Und ich finde auch emotional, wenn wir Vers 2 lesen, er hätte auch sagen können, nimm deinen Sohn. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen.
War das der einzige Sohn?
Das ist eine interessante Frage. Dieses, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Und dann noch den Namen Isaac. Ja, das ist also, du merkst richtig, wie Gott hier, auch das ist ja nicht nur der Schreiber Mose, wie Gott tatsächlich quasi die Emotion so richtig in den Mittelpunkt rückt. Ja, wie emotional das ist.
Da sind wir jetzt bei einer These, die der Schreiber der Lektion hier aufstellt. Er sagt, hier taucht genau bei diesem Gedanken im Vers 2 das erste Mal das Wort Liebe im Alten Testament auf. Dein geliebter Sohn. Und ist die Liebe ein Thema dann im weiteren Verlauf des Alten oder auch des Neuen Testaments? Ja, absolut. Absolut. Ja. Also, wenn ich diese Geschichte lese, und ich habe auch schon einmal eine Predigt drüber gehalten, weil sie mich fasziniert, dann haben wir doch immer wieder das Gefühl, es geht nicht nur um den Abraham und den Isaac, die sind natürlich die Hauptfiguren in dieser Geschichte, es geht auch irgendwie um Jesus Christus selber. Welche Parallelen seht ihr da zwischen dieser Abrahamsgeschichte und eigentlich der wichtigeren Geschichte von Jesus?
Ja, was mir auffällt ist, Isaac trägt sein eigenes Holz, so wie Jesus. Sie gehen auf den Berg, so wie Jesus.
Berg.
Genau, dann die 3 Tage.
3 Tage ist Jesus im Grab.
Das Opfer natürlich.
Dein einziger Sohn, den du lieb hast.
Jesus im Neuen Testament ist auch der einzige Geborene, der wichtigste. Der
auch in Vers 12, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, der Römer 12, Römer 8, der seinen einzigen, der sogar seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, um unseren Willen, nicht wahr? Das wird auch direkt dann zitiert.
Also immer dieser Dialog, man spricht sich mit Sohn und Vater an, ja. Das erinnert mich an die Taufe und Dinge, wo Jesus auch betet, unser Vater im Himmel, der du bist und so weiter, ja. Also wir haben immer wieder so dieses Sohn-Vater-Verhältnis, das hier besonders betont wird.
Und an seines Sohnes statt.
Ja.
Das ist eine Formulierung, die mich auch sehr bewegt. Dieses Stellvertretungsprinzip, das ja hier bewusst angesprochen wird.
Bei mir in der Elberfelder steht, er opferte ihn anstelle seines Sohnes. Diese Stellvertretung.
Ja.
Das ist also ein theologisches Konzept.
Ja. Und Jesus sagt ja, er sah meinen Tag. Er hat das verstanden, ja, in Johannes 8. Ich glaube aber tatsächlich eigentlich, dass das eigentlich weniger, also natürlich eine Geschichte von Jesus, aber eine Geschichte von Gott dem Vater ist. Weil es geht ja eigentlich hier, eigentlich ist das so ein Fenster, ein kleines Fenster in das Herz von Gott dem Vater auch. Ja, der so ein bisschen etwas mit uns geben möchte, was er auch emotional diese Geschichte mitgefühlt hat.
Das habe ich auch bei Ellen White schon gelesen. Das kommt nämlich bei der Geschichte noch viel mehr Abraham raus. Dass wir jetzt so hier nicht so erfahren in den 3 Tagen, was da passiert. Und da schreibt sie nämlich mehr dazu, dass er halt wirklich viel gebetet hat, intensiv, so wie er noch nie gebetet hat.
Und sie sagt auch, er hat keine Nacht ein Auge zugedrückt.
Und da kommt es noch viel mehr raus, wie hart es eigentlich wirklich für den Abraham war.
Ich habe einmal so auch über Jesus und sein Opfer geredet in Gemeinden und er leidet am Kreuz und die Schmerzen und so weiter. Und dann habe ich eben diese Geschichte von 1. Mose 22 auch nacherzählt und gesagt, wer leidet denn da mehr? Der Sohn, der Isaak, oder ist es dann der Vater? Also wenn Jesus am Kreuz leidet, leidet der Vater mindestens genauso viel wie der Sohn.
Es gibt eine Aussage von Ellen White in Schritte zu Jesus, wo sie im 1. Kapitel sagt, dass das Herz unendlicher Liebe den Preis bezahlt hat, im Kreuz auch. Da spricht sie im Kontext vom Vater auch. Das sind interessante Gedanken. Also wie sehr sein Schmerz auch erlösungsrelevant ist.
Also wir sind uns einig, wir sehen da wahnsinnig viele Parallelen zwischen dieser Geschichte aus dem Alten Testament und Jesus und der Erlösungsgeschichte. Das ist überhaupt keine Frage. Noch was taucht hier zum ersten Mal auf. Eben nicht nur das Lieben, das Wort Lieben, sondern auch eben das Wort Lamm, Schaf. Ja, das Opfertier wird hier konkret genannt. Wo wird denn Jesus sonst noch als Lamm oder Schaf?
Ja, von Johannes dem Täufer, nicht? Johannes der Täufer sagt, das ist das Lamm Gottes, das der Sünde der Welt hinwegnimmt.
Ja, natürlich in Offenbarung.
Ja, Jesus, das Lamm, das kommt so oft vor. Jesus ist dort das Lamm. Er ist auch der Löwe, aber speziell das Lamm.
Ich finde, das ist schon auch bemerkenswert, das sollte man vielleicht mal betonen, dass der Abraham sagt, Gott wird ein Lamm
sich aussuchen.
Ja. Und es kommt dann aber nie ein Lamm in der Geschichte.
Es kommt dann wieder.
Und das ist dieses Punkt, auf das Johannes und auch andere dann anspielen und sagt, das, also ich glaube schon, dass der Abraham, ohne genau zu wissen, was er da sagt, hier vom Heiligen Geist auch, also dass da mehr mitschwingt, wo man auch dann 90 Mal sagt, das ist jetzt das Lamm. Er sagt ja dann noch, der Herr wird ersehen. Das ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, Abraham hat an dieser Geschichte verstanden, was ich erlebt habe, das ist nicht das Ganze. Da kommt noch was.
Also wir sind uns auch einig, dass diese Geschichte irgendwie so einen prophetischen Charakter in sich trägt.
Vielleicht typologischen.
Aber kann man jetzt sagen, ist das Prophetie?
Ja, genau. Also das ist eher ein Typos, so wie man sagt. Das ist auch wie die ganze Opferzeremonie, die wir dann haben im Buch Exodus, Levitikus. Es sind Dinge, die das versinnbilden. Auch diese Geschichte ist natürlich ein Symbol dann auf den Tod Jesu. Ich meine, ich bleibe bei dem, was du gesagt hast, wegen Ellen White, die zeigt, dass sozusagen Gott dem Abraham da hat erfahren, eine Erfahrung geschenkt hat, dass er Gott selber versteht. Wie es ja auch Johannes übrigens in seinem Evangelium dann Jesus sagen lässt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ja. Also das ist auch irgendwo aus dem Geist der Genesis geboren, dieser Text.
Du hast. Ja. Also du hast es jetzt als Typologie bezeichnet.
Ja.
Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Prophetie und einer Typologie? Nicht alle werden sich da unserer Zuschauer im Klaren sein. Was heißt denn das, Typologie? Man hat es vielleicht irgendwo gehört, gelesen oder so, aber kann es nicht so konkret definieren. Wie würdet ihr das definieren? Was ist Typologie. Also einen prophetischen Charakter hat sie.
Ja.
Du kannst vielleicht am besten erklären mit dem, was Paulus in 1. Korinther 10 sagt, wo er dann von den ganzen Geschichten Israels spricht und sagt, das sind alles Vorbilder. Und du kommst das griechische Wort ja vor. Das sind alles, also Geschichten, die sind natürlich in sich, können die nie das Ganze abbilden. Du machst immer gewisse Abstriche sozusagen. Aber es sind immer Geschichten, die sozusagen, und das ist ja ein 1. Mose, ob du eine Geschichte von Josef nimmst zum Beispiel oder so, oder von Jakob haben wir ganz schön erwähnt. Das sind immer Geschichten, die sozusagen bestimmte Aspekte sozusagen des Erlösungswerks von Jesus illustrieren. Illustrationen sind das. Man könnte fast sagen, fast Gleichnisse, wenn es jetzt nicht reale Geschichten gewesen wären. Ne?
Also diese Dinge sind historisch genauso passiert, auch diese Geschichte vom Abraham und seiner Opferung seines Sohnes, die dann schlussendlich doch nicht stattfinden musste. Das ist so passiert, ist für sich abgeschlossen und macht Sinn, hat aber unter der Brille des Neuen Testaments jetzt betrachtet, noch eine zweite Ebene. Da steht nicht dabei, das ist jetzt Prophetie, so wie in Daniel, das geht bis auf die Zeit des Endes oder so, ja. Da ist klar, dass es Prophetie ist. Und trotzdem schwingt das mit, weil im Neuen Testament mit dieser neutestamentlichen Brille klar wird, das ist noch mehr als diese Geschichte, die wir gelesen haben. Da schwingt einfach noch mehr mit.
Vielleicht, um ein Beispiel zu nennen, wenn in 1. Mose 3 steht, dass Gott Feindschaft setzen wird zwischen der Frau und dem Teufel und der Nachkomme der Frau dem Teufel den Kopf zertreten wird, also der Schlange, so wird das ja gesagt, dann ist das eine Prophetie. Wenn aber dann die beiden Gewänder an die Frau und an den Mann gegeben werden, die ja aus Tierfällen bestehen.
Woher kommen die, ne?
Dann ist das eine Typologie. Das heißt, dort, wo man sagen kann, das hat sich erfüllt, was er gesagt hat, dann ist es eine Prophetie zur Hilfe. Dort, wo man sagt, dort wird das abgebildet, symbolisch, was geschehen soll, ist es eine Typologie.
Und ich denke, das lässt sich vielleicht auch gar nicht immer ganz messerscharf, so hundertprozentig trennen. Dann auch hier haben wir, wie schon gesagt, wir haben ja so ein bisschen Andeutung, wie der Herr wird dafür sorgen. Das, also wer 1. Mose 1 bis 22 genau liest, der weiß ja schon, es wird einen Messias geben. Der weiß ja schon von den Opfern, dass es auch entscheidend ist, dass man ein blutiges Opfer bringt.
Kain und Abel, ja.
Und wenn man das jetzt schon, diese Gedanken hier so übereinander bringt, kannst du schon, also siehst du es vielleicht nicht so klar, aber du kannst es schon erahnen, dass hier ein Vater seinen Sohn als Opfer, das kommt schon so zusammen. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum man da im Neuen Testament erkannt hat, dass das stimmt. Ist ja nicht so, dass wir jetzt quasi im Neuen Testament das Alte Testament verstehen, nur, sondern die haben ja auch mit dem Alten Testament das Neue Testament dann verifiziert sozusagen, verstanden, das ist die Wahrheit. Ja.
Also unser Thema ist ja, wir schauen ins Alte Testament, speziell heute ins 1. Buch Mose und merken, da sind grundsätzliche Dinge und Themen angeschnitten, die wir brauchen, damit wir die Prophetie im Neuen Testament verstehen können.
Ich will nur einen Punkt noch anführen, weil wir gerade hier bei den ersten Erwähnungen sind. Ich glaube, der Sean hat das in seinem Manuskript gar nicht drin, aber es gibt noch ein Wort, das hier zum ersten Mal vorkommt, das ich auch für unsere Diskussion heute interessant finde, nämlich in Vers 5, wo er sagt, wir wollen dorthin gehen und anbeten. Auch das erste Mal das Wort anbeten vorkommt. Ich finde das mal, wenn man über Anbetung, Worship und so spricht, sehr interessantes Konzept, weil das ist eine Form von Anbetung, die sich sehr von dem unterscheidet, was oft so unter Anbetung verstanden wird. Ja, so, ich fühle mich jetzt ganz toll und ich möchte irgendwie, dass es mir gut geht und so. Ja. Aber das ist wahre Anbetung, die hier geschieht.
Offenbarung 13, 14, Thema Anbetung.
Ja, genau. ganz genau, das ist eine Fundgrube.
Okay, ich schlage vor, schauen wir ganz an den Anfang, 1. Buch Mose, Kapitel 2 und lesen wir da die Verse 15 bis 17. Das ist noch vor dem Sündenfall, aber das ist schon die Vorgeschichte dorthin in diese Richtung. Darf ich dich wieder bitten, Christopher, 1. Mose 2, 15 bis 17.
Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Kenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben.
Sterben, das ist für mich jetzt das Stichwort. Ja? Sterben, Tod. Hier wird schon ein wichtiges Thema wieder angekündigt, das die ganze Bibel hindurch wichtig sein wird. Wie löst die Bibel dann später dieses Problem des Todes? Ich meine, es ist ja ein Problem für uns, nicht? Wir müssen schlussendlich sterben. Eine existenzielle Frage auch. Wie löst die Bibel das Problem?
Was ich auch noch wichtig finde bei diesem Sterben, weil sie sind ja nicht gleich sofort gestorben. Ja. Und ich habe mal gehört, dass im Hebräischen es besser rauskommt, dass halt so sterben, dass es so ein langsamer Prozess startet. Mhm. Dass wenn du dich eigentlich so von Gott abwendest, gegen Gott wendest, dann fängst du so langsam an zu sterben. Und wie gesagt, sie sind ja nicht sofort gestorben, wie sie von dem Baum der Kenntnis gegessen haben. Mhm. Genau.
Aber wie löst dann insgesamt die Bibel, hier wird es das erste Mal angedeutet, dass es Tod, Sterben, sowas geben wird. Ja, 1. Mose 3 schauen wir dann gleich auch noch hin, da lesen wir dann von dieser Geschichte noch mehr, wie das zur Sünde kommt. Aber welche Themen sind jetzt da mit diesem Thema Tod sonst noch in der Bibel verbunden?
Also hier haben wir zum ersten Mal quasi den Menschen vor einer Wahl. Wir reden immer davon, dass der Mensch eine freie Wahl hat.
Entscheidungsfreiheit.
Ja, hier ist die Wahl, Leben oder Tod. Und das ist genau das, was Peter Mose am Ende von 5. Mose dem Volk vorlegt. Ich lege euch heute Leben und Tod vor. Ja? Den Segen und den Fluch. Und das ist ein Thema, das bis in die Offenbarung am Ende sich durchzieht. Das auch in 3. Johannes 3, Vers 16. Ewiges Leben oder Verderben. Ja? Das ist nicht Leben im Himmel, Leben in der Hölle, sondern Leben oder Tod. Ja, das ist immer die Wahl. Das ganze Evangelium hängt an dieser Frage.
Also Entscheidungskraft, die der Mensch hat. Freier Wille, wie wir das immer wieder
Mir nennen. Fällt dazu ein, wo Paulus im Korintherbrief schreibt, dass wenn wir nicht die Hoffnung haben, dass Jesus aus dem Tod auferstanden ist, können wir eigentlich das alles vergessen.
Also hier kommt der Tod und Jesus bringt dann mit seiner Auferstehung die Auferstehung auch als Ausblick für uns in der Zukunft.
Er schreibt da glaube ich sogar, dass wir, dann wären wir die elendsten der Menschen, wenn wir das verkünden würden, aber es würde halt nicht stimmen. Also wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre.
Dann hätten wir auch keine Chance. Das ist
dass Erinnerung, er nicht den Tod besiegt hätte.
Also Tod hat auch was mit Leben zu tun und ewigem Leben schlussendlich, das wir wieder geschenkt bekommen.
Der Tod ist eine Zäsur.
Ja.
Es ist einfach nur eine Zäsur, die den Plan Gottes aufhält, aber er überwindet den Tod und alle, die an ihn glauben, mit ihm. Also Tod ist nur eine Zäsur.
Wie löst die Bibel dann das Problem des Todes?
Durch die Auferstehung.
Ja?
Ich würde mal sagen, durch Gott, für dein erstes Leben. Ich finde ja auch immer, dem Tod wird zu viel beigemessen. Eigentlich per se gibt es den Tod eigentlich gar nicht. Wenn du jetzt Gott nimmst, dein erstes Leben, dann ist Tod einfach nur Abwesenheit von Gott. Und wenn ich mich von Gott entferne, führt es zum ewigen Tod. Das heißt, Tod ist eigentlich nichts, was wirklich existiert, ist nur Abwesenheit von Gott. Und deshalb glaube ich auch, dass es so wichtig ist, dass wir unseren Gott halten. Deshalb kann er uns einzig und allein retten daraus.
Rettung, ja.
Die Frage ist ja wirklich eine gute Frage, die du stellst, weil als der erste Mensch auferweckt worden ist von den Toten, der Mose, da kam der Satan auf den Plan. Der hatte Argumente, das ist nicht korrekt.
Das kann so nicht
das
sein.
Das ist noch nicht die Lösung. Und da bringt uns am Ende die Offenbarung den Schlüssel buchstäblich, weil Jesus sagt dann, dass er den Schlüssel zum Todesreich, also zum Totenreich hat.
Und das heißt, die Gewalt über den Tod, er beherrscht den Tod, er kann ihn überwinden.
Ja, und ich stelle mir das ganz bildlich vor. Es gibt ja Leute, die vor Jesus auferstanden sind. Ja, das stelle ich mir vor, als wenn im Gefängnis, als wenn der Tod im Gefängnis ist und jemand schließt ihn von außen auf und sagt, kommt heraus. Ja, so wie Jesus sagt, komm heraus, Lazarus. Aber Jesus sagt, ich habe den Schlüssel. Ich habe mir von innen aufgeschlossen. Ja, das ist also, wenn du an Johannes 10 dann denkst, ja, dass er sich das Leben selbst genommen hat. Er hat den Tod besiegt. Er ist nicht nur einer in einer Reihe von Leuten, die mal vom Tod auferweckt worden sind, wie groß das schon noch wäre, aber er hat den Tod besiegt, weil er das Leben ist. Und da kommen wir an Punkte, wo wir dann sagen, okay, da irgendwann steigt es aus, weil wir das nicht mehr verstehen können. Ja? Aber das sind ja Dinge, die uns die Bibel dann zeigen möchte. So löst Gott das Problem des Todes. Er ist Mensch geworden, aber nicht nur Mensch. Er hat sich sogar mit dem Tod sozusagen verbunden, er ist Mensch geworden, er ist gestorben und gleichzeitig, ich kann es gar nicht in Worte fassen, hat er dadurch den Tod den besiegt. Ja. Er hat sich das Leben wieder gegeben.
Ja. Ja, so wie er den Aussätzigen umarmen kann, ohne davon unrein zu werden.
Ja, genau.
Er kann auch den Tod umarmen, ohne
tot zu bleiben.
Tot zu bleiben.
Ja, genau. Ich meine, die Bibel zeigt uns, wie der Tod besiegt wird. Durch Jesus, durch die Erlösung. Und wenn ich hier am Anfang lese vom Paradies, das verloren geht, dann lese ich am Ende in der Offenbarung, wie das Paradies wiedergewonnen wird. Mhm. Und was steht dort? Kein Leid mehr, kein Tod mehr. Ja. Ja, der Tod ist besiegt. Also ich brauche immer hier das erste Buch Mose, um zu verstehen, woher kommen die Sachen und wie werden sie im Laufe der Heilsgeschichte gelöst und wie schaut dann das gute Ende aus. Wie löst denn angeblich der Satan das Problem des Todes?
Mit leeren Versprechungen. Mit leeren Versprechungen und Lügen, ja genau.
Schauen wir uns das gleich an, ja? 1. Mose Kapitel 3.
Ja.
1. Mose Kapitel 3. Und lesen wir da vielleicht die Verse 1 bis 5, eine gut bekannte Geschichte. Lieber Jürgen, darf ich dich noch einmal bitten?
1 bis 5, oder?
1 bis 5, ja.
Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses.
Wie löst Satan das Problem des Todes?
Du wirst nicht sterben.
Ich werde überhaupt nicht sterben. Ja, das ist eine Illusion, der Tod.
Ja, das ist die erste Predigt über die Unsterblichkeit der Seele, die uns ja dann auch, also als Thema bis in die Offenbarung verfolgt auch, ja. Mhm. Als eines der großen Testthemen auch am Ende der Zeit. Ja, wenn man Offenbarung 16 denkt, die Geister, die ausgehen und so weiter. Das geht auch hier los. Das ist auch so ein, nicht vielleicht eine erste Erwähnung, aber so ein erstes Mal das Konzept so vorkommt. Ja.
Mhm. Was geschieht nach dem Tod? Das ist eine grundsätzliche Frage, die bis in die Offenbarung hin dann spannend bleibt. Okay, wie wird der Satan hier bezeichnet? Er wird als die Schlange bezeichnet. Er kommt da in Form einer Schlange, die hat vielleicht noch anders ausgeschaut, sagt Ellen White und so weiter und so fort. Jetzt vergleichen wir das mit einem Text aus der Offenbarung. Lieber Heinz, darf ich dich bitten, Offenbarung 12 mit uns noch zu lesen? Offenbarung 12, die Verse 7 bis 9. Wir wollen uns da also ein bisschen beschränken und nicht einen zu langen Abschnitt lesen. Offenbarung 12, 7 bis 9.
Also Vers 7. Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen, und der Drache stritt und seine Engel. Und sie siegten nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward ausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt, und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dorthin geworfen.
Also, wer ist diese alte Schlange?
Der Teufel.
Kann ich nur verstehen, wenn ich 1. Mose 3 gelesen habe. Ja, dann brauche ich gar nicht mehr rätseln. Die Schlange ist hier das Symbol für den Satan.
Mhm.
Jetzt denke ich aber an eine andere Geschichte. Jesus spricht mit Nikodemus. Und da reden sie über die Wiedergeburt, das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber dann sagt Jesus, so wie der Mose damals in der Wüste diese Schlange aufgerichtet hat, so wird auch der Menschensohn erhöht werden. Schlange? Wenn ich jetzt das Symbol Schlange lese, wie weiß ich, wie ich es deuten muss? Einmal ist es der Satan, das nächste Mal ist es Jesus Christus. Das ist ja ein Widerspruch fast.
Ja, das ist
halt was mache ich da jetzt?
Immer wichtig, dass ich halt im Kontext lese.
Okay,
die ganze
Kontext.
Bibel. Mhm. Denn auch Satan wird auch als Löwe bezeichnet, aber auch Jesus wird als Löwe bezeichnet.
Ja.
Ich muss es halt immer im Kontext lesen und die Geschichten genau studieren, um zu sehen, wer ist jetzt gemeint. Weil da könnte ich auch sagen, ja, der Löwe ist jetzt ein Satan. Ja, manchmal ist es Jesus gemeint.
Ich denke, wenn man Offenbarung 12 als Ganzes liest, dann merkt man, das ist 1. Mose 3. Das ist eine Frau, da ist eine Schlange, Drache, da ist ein Same, da ist ein Kampf. Das ist 1. Mose 3. Ja, die Storyline von 1. Mose 3 ist da. Wenn ich Johannes 3, 16, also 14 lese, dann sagt er, wie Mose, da habe ich die Wüste, da habe ich ja Schlangen, die dort beißen. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben einen ganz anderen Kontext. Aber wenn man ein bisschen weiterdenkt, ist es ja schon so, diese Schlangen sind ja ein Symbol
für das Böse,
für die Sünde, sind ein Symbol für die Rebellion, die jetzt sozusagen...
Gift der Sünde, das uns umbringt.
Genau, und es ist ja tatsächlich so, dass Jesus für uns zur Sünde wird.
Paulus sagt, er ist für uns zur Sünde gemacht worden.
Ganz genau.
Und im Propheten Jesaja lese ich, das habe ich gerade aufgeschlagen, der Herr warf unser aller Sünde auf ihn.
Ja, ganz genau. Das ist schon auch ein tiefer Gedanke.
Ja.
Also wenn ich jetzt die Offenbarung verstehen will, da brauche ich das 1. Buch Mose, ich brauche Daniel und Hesekiel und alles andere vom Alten Testament, ja, um hier wirklich verstehen zu können. Und trotzdem gibt es ein paar Symbole, die gedeutet werden, so wie die Schlange als Beispiel, da brauche ich immer nachdenken, das ist klar. Aber es gibt auch andere Symbole, die werden nicht erklärt. Wie gehe ich da um? Wie finde ich da eine Lösung? Wie weiß ich, was hier tatsächlich gemeint ist? Wie kann ich mir sicher sein? Du sagst, der Kontext ist wichtig, um eben unterschiedliche Varianten einer möglichen Erklärung voneinander unterscheiden zu können. Aber was gibt es denn da so an Möglichkeiten, um dann zu verstehen, was Offenbarung sagt?
Also ich erkläre das immer so, die Offenbarung ist so ein bisschen wie so ein Sackbahnhof. Ja, da kommen alle Gleise
zusammen.
Der Bibel, die kommen da zusammen, so auf engem Raum. Und letztendlich ist jeder Offenbarungsvers eine Einladung, quasi auch die Gleise zurückzufahren und zu gucken, von welchem Bahnhof kommt das? Wo kommt das her? Und da hast du manchmal direkte Zitate, du hast manchmal eher Anspielungen, manchmal hast du so auch Konzepte. Das sind Geschichten aus dem Alten Testament, das sind Prophezeiungen von Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Das sind manchmal neutestamentliche Texte, das vergessen wir manchmal, und es ist viel Neues Testament auch drin, aus den Evangelien oder so. Mhm. Mhm. Und also meine persönliche Erfahrung über viele Jahre mit der Offenbarung ist, wenn man sich Zeit nimmt und diesen Gleisen nachspürt, kann man manchmal halt, man hat nicht jedes Mal, das Symbol ist das, aber du hast vielleicht eine Geschichte, ja, die da im Hintergrund steht, die du wiedererkennst, deren theologischen Gehalt, deren Lektion du jetzt mit in die Offenbarung mitnimmst und was jetzt wieder aufhält. Ja? Also ich denke zum Beispiel, nur als ein Beispiel, um das Büchlein geht, das innen und außen beschrieben ist, diese tolle Geschichte bei Jeremia, der das Feld kauft, der das mit einem offenen, einem verschlossenen Kaufvertrag, ja. In Offenbarung 5 geht es ja um den Kauf der Erde und so. Da gibt es so eine Geschichte, die ich mitnehmen kann. Das steht zwar nicht in Jeremia, dass die Schrift, also das Büchlein innen und außen beschrieben ist das und das, aber ich habe eine Geschichte, die ich mitnehmen kann, die mir das hilft, dann besser zu verstehen. Und ich glaube, je mehr man versucht, so die großen Argumentationslinien der Offenbarung und auch der Bibel nachzuvollziehen, desto klarer wird das. Das wird wirklich klar.
Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Tipp. Eine letzte Frage noch. Wenn jetzt jemand in der Adventgemeinde aufsteht und mit einer völlig neuen Auslegung der Offenbarung daherkommt, wie würdet ihr reagieren?
Zeig mir, wie du auf das gekommen bist.
Würdest du dich auf so eine Diskussion einlassen?
Ja, es wäre halt schon mal interessant, wie der auf sowas kommt. Mhm. Ich finde das schon immer interessant. Und es ist auch so, es heißt ja auch nicht, oder wir wissen ja auch, dass wir noch nicht alles wissen. Ich finde, man kann sich's anhören, aber man sollte das immer sehr gut prüfen.
Prüfen?
Mhm. Das ist mal wichtig. Mhm. Und sich erklären lassen, wie kommst du auf das?
Es ist halt schwierig. Wir haben keine Vokabelbücher, so in dem Sinn von, ich habe ein Wordbook und da steht dann genau drin, was bedeutet. Es ist sehr komplex und will man die Offenbarung wirklich verstehen, muss man eigentlich die ganze Bibel parat haben. Mhm. Also man kann nicht als Anfänger hergehen und sagen, jetzt lese ich die Offenbarung und dann verstehe ich sie. Das gelingt nicht. Willst du die Offenbarung verstehen, musst du die ganze Bibel gelesen haben. Ja. Vielleicht mehr als einmal. Ja. Damit du wirklich die Bilder wiedererkennst und dann kann dich das leiten. Wenn jetzt jemand kommt und sagt mir was völlig Neues, dann muss ich mal überlegen, was verwendet der für Methode? Mhm. Ist das eine Bibel anwendende Methode oder kommt der einfach mit den neuesten Nachrichten und sieht da jetzt eben die Hubschrauber und die Atombomben und weil gerade da irgendwas ist und ja, das ist genau das und womöglich hat ihm dann das der liebe Gott gezeigt. Also ich würde sagen, es ist eine Frage der Methode und wenn die Methode biblisch ist, das heißt Vergleich und da geht es nicht nur um einen Textbeweis, sondern es geht um theologisches Nachfühlen und Konzepte. Wenn ich das wiederfinde, dann macht mich das nachdenklich und dann überlege ich, könnte es sich so verhalten? Gibt es da etwas Neues, was wir bis jetzt nicht gesehen haben? Und das müssen wir uns ja ehrlich eingestehen. Wann immer wir die Offenbarung intensiv lesen, ich meine jetzt nicht nur mal einen Text, sondern intensiv lesen, wieder mal alles durchstudieren. Es ist doch jedes Mal so, dass uns was Neues aufmacht. Mhm, und es ist absolut jedes Mal so, dass wir neue Zusammenhänge sehen. Aber es ist nur dann gut, wenn diese Zusammenhänge innerbiblisch gefestigt sind. Wenn ich aus der Bibeltheologie herauskommend diesen Zusammenhang sehe, den ich bis jetzt nicht gesehen habe. Einfach nur eine Schnapsidee, was das jetzt bedeuten könnte, aufgrund von irgendwas, was ich heute gesehen habe in irgendeiner Zeitung. Das ist Unsinn.
Ich denke, Leute, die wirklich neues Licht von Gott bekommen haben, hatten es noch nie einfach, das auch sozusagen der größeren Gemeinde darzulegen. Das ist, muss man schon sagen, weil wir auch dazu neigen, das, was wir haben, das verteidigen wir. Und dann, ja, das ist ja auch in unserer Adventgeschichte manchmal so gewesen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn ich feststelle, jemand kommt mit so einer neuen Auslegung, das ist schon am Anfang erkennbar, dass das nicht wirklich Hand und Fuß hat, dann bin ich auch nicht verpflichtet, mir die 35 Videos anzuschauen.
Ja.
Weil das ist ja so auch so ein Ding.
Ja,
du kannst es nur verstehen,
wenn
du dieses tausendseitige Dokument gelesen hast.
Ja, ja.
Und da gilt auch Paulus, die Streitfragen kann man einfach abweisen. Man muss nicht alles anhören, sondern sich auf das konzentrieren, was wirklich erkennbar sinnvoll durchdacht ist. Ob dann stimmt, ist eine andere Frage. Ja, aber dann da muss man auch geistliches Unterscheidungsvermögen haben.
Ja. Ich danke euch für eure Anregungen und ich möchte mich noch einmal an euch, liebe Zuschauer, wenden. Mich würde wirklich interessieren, wie würdet ihr denn umgehen, wenn in eurer Gemeinde jemand aufsteht und mit völlig neuem Licht zur Offenbarung kommt? Schreibt es in die Kommentare und ich verspreche euch, ich werde auf eure Kommentare reagieren. Lieber Jürgen, würdest du mit uns noch zum Schluss beten?
Gerne.
Vielen Dank.
Herr Jesus Christus, danke, dass du uns diese Prophetie geschenkt hast. Es ist ein Grundpfeiler unserer Gemeinde. Es ist ein Grundpfeiler, der die Gemeinde ausmacht in den letzten Tagen oder generell Prophetie. Hilf uns auch, dass wir Prophetie studieren, dass wir einfach die Endzeit erkennen, dass wir sehen, dass, was du uns schon gezeigt hast, was passieren wird, dass wir einfach dadurch dann gefestigt auf das Ende zugehen und auf deine Wiederkunft. Und danke, dass du uns auch von 1. Mose bis zum Ende das geschenkt hast, dass wir das studieren dürfen, dass wir diese Basis in 1. Mose haben für den Rest der ganzen Bibel und eben dann in Offenbarung alles zusammenkommt und sich in dieser großen Prophetie und in dem großen Offenbarung sich dann zeigt. Und danke, dass wir das studieren dürfen. Denn wenn wir das studieren, wenn wir uns damit auseinandersetzen, uns einfach das, ja, wie soll ich sagen, reifen lässt und hilf uns auch, dass wir uns davor hüten, eigene Interpretationen oder Ideen oder was auch immer da hineinzulegen, sondern wirklich immer anhand der Bibel und anhand deines Wortes das zu studieren und Prophetie so dann auch auszulegen und dass wir dann nicht in die Irre geleitet werden. Denn es kann sehr schnell und sehr leicht passieren. Aber vielen Dank, dass du uns diese Prophetie geschenkt hast. Amen.
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 Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.